dann haben wir bisweilen natürlich auch einfach Konzepte von Personalmanagement, die möglicherweise mit einer nicht besonders anschlussfähigen Grundlogik installiert worden sind. Also mit einem hohen Steuerungsoptimismus, mit einem Verständnis, man könnte Menschen halt irgendwie so formen, wie man sich das als Leitungskraft vorstellt.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Idee-Quadrat-Podcasts, das geht natürlich so einfach nicht. Das stellen auch die Führungskräfte fest. Insgesamt sprechen wir über Personalmanagement, Personalentwicklung, vor allen Dingen aber auch über Weiterbildung in diesem ganzen Kontext, welche Rolle Weiterbildung spielt in der sozialen Arbeit, warum es eine besondere Rolle spielt. Es dann aber auch immer wieder entsprechende Schwierigkeiten gibt im Kontext der Weiterbildung. Und ich spreche mit Stefan Gießmann. Da könnt ihr aber gleich noch mehr dazu hören, wer er ist, wo er herkommt und warum Steuerungsoptimismus in Organisationen, gerade der sozialen Arbeit, nicht unbedingt angebracht ist. Jetzt aber viel Spaß beim Hören. Jetzt habe ich Stefan Gießmann, Professor Stefan Gießmann am Apparat, am Mikrofon. Stefan Gießmann sitzt in Münster, ich sitze in Freiburg. Es gibt ein paar Parallelen von unserer Beschäftigung, unabhängig davon. Lieber Stefan, wenn du einmal dich vorstellst, wer bist du, was machst du gerade, wo kommst du auch her?
Ja, mache ich gerne. Also, Stefan Gießmann ist mein Name, du hast es gerade schon gesagt. Ich bin an der Fachhochschule in Münster, habe dort eine Professur für Erwachsenenbildung und Weiterbildung in der sozialen Arbeit und bin gleichzeitig hier als Geschäftsführer für das Referat Weiterbildung zuständig, also ein Weiterbildungsinstitut, was hier am Fachbereich Sozialwesen verortet ist und was sich darauf spezialisiert hat, Weiterbildungsangebote für Fachkräfte der sozialen Arbeit zu entwickeln, und zwar alles unter dem Level von Masterabschlüssen. Das heißt, wir machen Hochschulzertifikatskurse, Weiterbildungsreihen, Einzelveranstaltungen, Fachtage. Das ist also das, was wir tagtäglich hier machen. Und genau, mit der anderen Rolle hier an der Hochschule innerhalb meiner Professur versuche ich, angehende Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ein bisschen dafür zu gewinnen, was denn eigentlich Erwachsenenbildung ist und was das möglicherweise mit sozialer Arbeit zu tun hat. Und das mache ich also aktuell, wo ich herkomme. Ich habe auch mal soziale Arbeit studiert, also ich bin Diplom-Sozialarbeiter. Und habe dann einige Jahre im Feld gearbeitet, habe ursprünglich eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann als Sozialarbeiter gemerkt, vielleicht kannst du das eine mit dem anderen verknüpfen. Und da tun sich jetzt die Parallelen zwischen uns beiden ja auch auf. Habe dann berufsbegleitend Sozialmanagement studiert, und zwar bei Joachim Märcher hier an der Fachhochschule in Münster. Und habe ihn darüber auch kennengelernt und bin so letztlich auch zu Fragen von Management und Steuerung von Organisationen der sozialen Arbeit gekommen. Habe mich innerhalb des Studiengangs also da intensiver mit auseinandergesetzt und bin dann irgendwann in diese Strömung der Systemtheorie hereingeraten, in diesen Strudel, der mich dann nicht mehr losgelassen hat. Und habe mich dann intensiver mit systemtheoretischen Annahmen von Management auseinandergesetzt für Organisationen der sozialen Arbeit, habe dazu promoviert zu der Frage, wie man Weiterbildung in Organisationen der sozialen Arbeit steuern kann, wenn man systemtheoretisch drauf guckt. Und arbeite nach wie vor so ein bisschen in diesem Grenzbereich, einerseits also Weiterbildung für Fachkräfte zu organisieren, viele in Einrichtungen der sozialen Arbeit auch zu sein und dort Weiterbildung vor Ort mit anzubieten. Und dann sind wir immer in der Schnittstelle auch, was hat das möglicherweise mit Organisationen zu tun? Und dann sind wir bei Organisationsentwicklungsfragen. Genau, und das versuchen wir im Grunde genommen tagtäglich auch in diesen verrückten Corona-Zeiten umzusetzen. Und parallel ist halt dieses Thema Systemtheorie und Management nach wie vor so ein kleines Spielwiese für mich. Dazu habe ich mit Joachim Märchel vor einiger Zeit ein Buch veröffentlicht und seit jetzt 2-3 Jahren bieten wir einen Hochschulzertifikatskurs für Leitungskräfte an, die sich also mit systemischen Managementfragen auseinandersetzen. So viel in aller Kürze.
Genau, so viel in aller Kürze. Da waren schon einige Aspekte drin, die hochgradig spannend sind. Ich greife direkt den letzten oder vorletzten Aspekt auf, den du genannt hast, das Buch. Da gibt es auch eine Rezension dazu bei mir auf dem Blog, Idee Quadrat. Kann ich gerne auch in die Shownotes stellen, weil ich fand das ein super Buch, das nur sozusagen vorab als Lorbeeren ganz zum Anfang. Nee, weil also wirklich so diese systemische Perspektive, die damit reinkommt, und finde ich gut verständlich. Viele Themen, die damit aufgegriffen wurden, eben auch das Thema Weiterbildung. Aber was mich interessiert in dem ganzen Kontext,
also Weiterbildung ist natürlich, sagen wir mal, ein breites Feld. Da kann man auf unterschiedlichen Bereichen drauf gucken. Du hast auch gesagt, ihr macht alles unterhalb von Masterstudiengängen, Zertifikatskurse und so weiter. Das ist quasi identisch zu dem, was wir an der katholischen Hochschule in unserem Weiterbildungskontext auch tun. Auch da sind die weiterbildenden Masterstudiengänge angesiedelt in der Lehre sozusagen, also sind nochmal rausgekoppelt. Aber für mich ist immer so eine Grundfrage dabei mit Blick auf Weiterbildung, warum haben die jetzt und in Zukunft, sagen wir mal, eine hohe Bedeutung für die soziale Arbeit? Also meine Vorstellung sozusagen oder auch der Hintergrund, das, was ich oft erlebe, Menschen kommen in die soziale Arbeit rein, durchlaufen ein Studium, gehen dann in die Organisationen und dann stellen sich oftmals hochgradig individuelle Weiterbildungsfragen. Ja, also ohne, dass die von der Organisation her gesteuert sind. Und da hänge ich oft so dran. Ja, auf der einen Seite dieses Bild, die haben eine hohe Bedeutung. Warum? Auf der anderen Seite aber dann die Feststellung dabei, die Leute machen es eigentlich eher individuell.
Genau. Also ich glaube, das sind auch mindestens diese zwei Triebfedern, die man da so konstatieren kann, warum wir zumindest in Münster viele Fachkräfte der sozialen Arbeit begrüßen können. Das ist zum einen diese Motivlage, die innerhalb der Organisation verortet ist. Das heißt, es ändern sich zum Beispiel rechtliche Rahmenbedingungen. Und die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte sprechen mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter und beide stellen fest, ja, aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen müssen wir jetzt die Kompetenzen anpassen. Sieh doch mal zu, dass du eine entsprechende Weiterbildung suchst. Das heißt, da ist quasi der organisationale Bedarf, der im Vordergrund steht und im Idealfall auf ein individuelles Bedürfnis trifft. Dann haben wir aber diese ganz große Zielgruppe, und ich würde wirklich vermuten, dass es der überwiegende Anteil ist, der intrinsisch motiviert ist. Der also aus sich selbst heraus sagt, ich muss im Grunde genommen nochmal irgendwie weitermachen. Ich muss mich nochmal spezialisieren. Ich muss mein Wissen nochmal vertiefen. Und ich habe da jetzt keine empirischen Daten zu, sondern eher nur ein Bauchgefühl. Das hat möglicherweise auch was mit der Profession der sozialen Arbeit zu tun und unserer Suche nach Identität. Ich kann das ja von mir selber auch ein Stück weit zumindest versuchen zu abstrahieren. Warum habe ich denn eigentlich nach dem Studium weitergemacht? Warum war auch nach der Masterarbeit noch nicht Schluss, sondern erst mit der Dissertation so das Gefühl, ich habe etwas richtig durchdrungen. Soziale Arbeit ist natürlich ein sehr generalistisches Studium. Und letztens sagt noch eine Studierende zu mir, ich habe das Gefühl, ich habe alles ein bisschen und nichts richtig gemacht. Und vielleicht trifft das so ein bisschen das Gefühl von einigen Sozialarbeitern, die dann nochmal das Bestreben haben, das Ganze durch berufliche Fort- und Weiterbildung zu vertiefen. Ich glaube, da sind wir eine Profession, die auch sehr demütig ist und vielleicht durchaus auch selbstbewusster sein dürfte. Also ich sehe das einfach in anderen Fachbereichen bei uns, wenn ich beim Fachbereich Wirtschaft mit den Kollegen da zusammenarbeite und mir die Studierenden angucke. Die denken da nicht eine Sekunde, oder das ist ja echt übertrieben, aber nicht in der Intensivität drüber nach, was sie denn danach als nächstes an Weiterbildung machen. Wenn das hier so ist, dass die Studierenden, die gerade ihren Bachelor in der Tasche haben, eigentlich kurze Zeit später schon wieder bei uns an der Hochschule auflaufen, um sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was sie denn jetzt als nächstes machen wollen. Also ein Kollege von mir hat das in einem Buch mal geschrieben, eine weiterbildungsintensive Profession ist die soziale Arbeit. Und finde ich, trifft es ganz gut.
Ja, ich stelle mir dann die Frage aus einer organisationalen Perspektive. Darüber hast du ja auch promoviert, das, was du eben angesprochen hast, als systemisches Weiterbildungsmanagement zu verstehen. Sind die Organisationen schon so aufgestellt, dass sie da ihre Bedarfe sehen und das in so einer, sagen wir mal, Personalentwicklungslogik mit reinbringen? Weil ich sehe eigentlich, und das hast du auch als überwiegenden Teil gerade bezeichnet, eher die Leute, die halt aus sich selbst heraus intrinsisch motiviert sagen, ich muss noch irgendwie das Feld durchdringen. Und eben die ideale Schnittstelle, das, was du gesagt hast, also wenn der Bedarf auf die Motivation trifft sozusagen, das sehe ich dann oftmals noch relativ wenig, oder?
Ja, also ich nehme das ähnlich wahr. Und das, was wir so an wenigen empirischen Daten dazu haben, weist in die gleiche Richtung, dass Weiterbildung schon nach wie vor im Feld der sozialen Arbeit sehr stark individuell gesteuert wird. Wenn die Organisation also im Hintergrund Weiterbildungsbudgets freigibt, dann sind da bisweilen ganz triviale Gründe im Hintergrund. Die Frage, also zum Beispiel, wer hat es denn eigentlich mal verdient? Wem können wir das gönnen, weil wir keine andere Form der Belobigung gerade haben? Oder wer ist hier überhaupt gerade abkömmlich? Also da sind sehr pragmatische Gründe oder zum Teil anders motiviert oder gelagerte Gründe im Hintergrund, warum Entscheidungen für oder gegen Weiterbildung getroffen werden. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass wir nach wie vor in der sozialen Arbeit in einem Feld arbeiten, in dem wir aus gutem Grund wenig versuchen, in eine starre Struktur zu pressen. Das heißt also, wir so eine Auseinandersetzung zum Beispiel mit Kompetenzprofilen von Sozialarbeitern. Was muss eigentlich eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter können, um die Arbeit in einer Einrichtung gut zu machen? Das sind doch oft noch Tabuthemen, da will man nicht so richtig ran. Zum einen, weil das natürlich schon herausfordernd ist, solche Kompetenzprofile zu definieren, aber weil es zum anderen natürlich auch bedeutet, Autonomie möglicherweise einzugrenzen. Mhm. Und da ist entsprechender Widerstand dann vorprogrammiert. Wenn einem aber sowas fehlt, wenn einem also ein Referenzrahmen fehlt, an dem man eigentlich austangieren kann und ausloten kann, ob es da zusätzlicher Kompetenzen bedarf oder nicht, dann wird es natürlich auch schwierig, sowas wie systematisierte Fort- und Weiterbildung zu planen. Und dann ist es oft auch schwierig, für die Sozialarbeiter zu argumentieren, warum denn trotzdem Weiterbildung notwendig ist, wenn möglicherweise die Weiterbildungsbudgets schon ausgereizt sind. Und das wird ja die Frage für die nähere Zukunft sein. Also die Corona-Krise führt gerade zu einer Rezession, die wir ja offenen Augens erleben werden. Und am Ende des Tages werden Einrichtungen der sozialen Arbeit natürlich als hochgradig abhängige Organisation von öffentlichen Geldern sicherlich davon auch betroffen sein. Und dann ist immer die Frage, wo wird zuerst gespart? Und häufig sind es die Weiterbildungsbudgets. Und ich bin sehr gespannt, ob wir es schaffen, Weiterbildung trotzdem als Teil, als Professionsverständnis von Sozialarbeitern aufrechtzuerhalten und auch bei veränderten Rahmenbedingungen also eine systematisierte Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte zu ermöglichen. Ich bin sehr gespannt. Ein gewisser Pessimismus liegt da allerdings in der Luft bei mir.
Okay, ich bin auch also heute Morgen noch gestolpert über einen Tweet von Ursel Wolfgramm, die Geschäftsführerin oder Vorstandsvorsitzende vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg, die dann schon schreibt, dass die freiwilligen Leistungen vom Land aus jetzt inzwischen schon gekürzt werden. Ja, wo ganz klar die Gelder gestrichen werden dazu, was genau dazu führt, was du gerade irgendwie ausgeführt hast. Der andere Punkt, wo ich dran hänge, ist ja irgendwie so eine Paradoxie, die wir in unserem Bereich haben. Wir wissen eigentlich sehr, sehr genau, dass alle Leistungen, die wir in unseren sozialen Einrichtungen erbringen, an den Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hängen. Also wir haben keine Maschinen, wir haben keine Technologie sozusagen zur Verfügung. Über Digitalisierung können wir gleich noch ein bisschen sprechen, aber also in der Weiterbildung zumindest. Und trotzdem wird sozusagen, so wie du es erläutert hast, relativ unsystematisch in der Personalentwicklung vorgegangen. Wie erklärst du dir das? Hängt das auch damit zusammen, in diesem großen generalistischen Bereich? Es gibt ja auch Qualifikationsrahmen beispielsweise, die Kompetenzen beschreiben und so weiter. Also da ist ja schon viel gearbeitet worden, aber trotzdem erlebe ich es immer irgendwie als Paradoxie.
Ja, also ich nehme das ähnlich, weil auf der einen Seite wird also in Sonntagsreden immer da proklamiert, dass die Mitarbeitenden das wichtigste Kapital der Organisation sind. Und wenn man sich dann anguckt, wie die Pflege des Personals stattfindet, dann muss man doch konstatieren, dass das nicht zu dem passt, was in diesen Feiertagsreden also da proklamiert wird. Ich glaube, zum einen sind es immer noch so die Abwehrtendenzen gegenüber jegliche Form von Managementdenken in Organisationen der sozialen Arbeit, und Personalmanagement zielt nun mal darauf ab, Personal als Ressource auch zu managen, also zu steuern. Das trifft also auf möglicherweise nach wie vor auf Strukturen und vor allen Dingen auf kulturelle Prämissen in Organisationen, die von einer gewissen Grundskepsis bis hin zu offener Ablehnung für solche Konzepte stark geprägt sind. Und das macht es schwierig. Also wenn die neue Leitungskraft ihre Arbeit aufnimmt und als erstes verkündet, dass jetzt mal richtig Personalmanagement gemacht wird, dann weiß man nicht, wie viele der Mitarbeitenden dort wirklich mit Applaus drauf reagieren oder wie viele sagen, Gott bewahre, was hat sie oder er denn jetzt vor? Also wir haben da so eine kulturelle Rahmung in vielen Organisationen, die es vielleicht nicht immer ganz einfach macht. Und dann haben wir bisweilen natürlich auch einfach Konzepte von Personalmanagement, die möglicherweise mit einer nicht besonders anschlussfähigen Grundlogik installiert worden sind. Also mit einem hohen Steuerungsoptimismus, mit einem Verständnis, man könnte Menschen halt irgendwie so formen, wie man sich das als Leitungskraft vorstellt. Und dass das nicht der Fall ist, dafür muss man jetzt kein Systemtheoretiker sein. Dafür braucht man einfach nur Kontakt mit lebenden Systemen, mit seiner Frau, mit seinen Kindern, um zu wissen, dass die halt nicht immer so reagieren, wie wir uns das vorstellen.
Und auch wenn das schön wäre manchmal.
Ja. Genau, auch wenn das manchmal so schön wäre. Aber ich glaube, diese Gemengelage, also auf der einen Seite eine Profession, die sehr stark auf Autonomie pocht, und auf der anderen Seite eine kulturelle Verordnung in den Organisationen, die in einer gewissen Abwehrhaltung gegenüber Steuerungsabsichten sich beschreiben lässt und dann das Ganze nochmal angereichert durch möglicherweise auch Sozialmanagerinnen oder Sozialmanager, die da mit einem zu hohen Steuerungsoptimismus reingehen. Das führt dazu, dass es schwierig ist, was die Steuerung des Personals angeht. Und das kann man sich, glaube ich, in ganz vielen Bereichen angucken. Angefangen, wir haben gerade schon darüber gesprochen, wer besucht eigentlich wann eine Weiterbildung? Das ist für mich schon mal zentral, da genauer hinzugucken. Aber die Gretchenfrage ist für mich eigentlich die, was passiert denn nach den Weiterbildungen? Also wie kriegen wir das denn eigentlich hin, dass das, was erlernt wurde, im besten Fall tatsächlich im organisationalen Kontext auch Anwendung findet? Und da tun sich ganz große Probleme auf.
Lass uns da gleich nochmal hingucken. Lass mal einmal kurz zurück zu dem, sagen wir mal, systemischen, was du angesprochen hast. Das steht auf der einen Seite bei euch im Buch. Ich habe es gerade eben bei euch oder bei dir in deiner Dissertation auch nochmal gefunden. Dieser Aspekt, umso höher die Menschen in der Hierarchie aufsteigen, umso weniger behalten sie sozusagen von ihrem systemischen Verständnis und umso mehr, du hast es unter Steuerungsoptimismus sozusagen verpackt, fließt rein zweckrationales Organisationsdenken oder wie auch immer, Organisationsverständnisse, die damit reinkommen. Also das Gefühl, ich habe den Laden im Griff und kann jetzt auch wirklich gestalten dazu, was da passiert. Wie erklärst du dir das? Also ich hab eine Theorie dahinter oder eine These, weil die Organisationen sehr nah an der Verwaltung agieren, die auch sehr zentral und sagen wir mal steuerungsoptimistisch sozusagen auf die Organisationen eingreift, agieren die oberen Führungsebenen ähnlich. Ist da was dran oder wie würdest du dir das erklären?
Also ich würde das zum einen so teilen, die Orientierung an klassischen Bürokratien suggeriert uns ja genau dieses Leitbild, dass diejenigen, die an der Spitze der Organisation sitzen, quasi der Feldherr oben auf dem Feldhügel das Feld überblicken kann, kluge Entscheidungen treffen kann und so die ganze Organisation von A nach B bewegen kann. Das ist das eine, also die Bürokratie, die klassische Bürokratie in öffentlichen Trägern suggeriert das zum einen, aber zum anderen gibt es natürlich auch die offene Erwartung auch von den Kolleginnen und Kollegen und wir können uns das natürlich auch in der klassischen Betriebswirtschaftslehre abgucken. Also es wird erwartet, dass derjenige oder diejenige, die an der Spitze der Organisation steht, die deswegen ja auch mehr Geld bekommt, die in der Lage ist, also eine Organisation halt auch entsprechend zu steuern. Und dafür muss sie entsprechende Kompetenzen haben. Deswegen boomen ja auch nach wie vor solche Masterstudiengänge für Sozialmanagerinnen und Sozialmanager, in der Hoffnung, dann also endlich doch das entsprechende Tool, die Instrumente zu haben, das Handwerkszeug zu haben, um die richtigen Schlüssel und Zahnräder zu drehen, um die Organisation auf Kurs zu bringen. Und das ist erstmal etwas, was wir in allen Feldern auch außerhalb der sozialen Arbeit beobachten können, dieses hohe Maß also an Steuerungsoptimismus, was häufig, wenn man zumindest mal genauer hinguckt, noch vorherrscht. Das Interessante in der sozialen Arbeit ist ja, dass dieses Steuerungsdenken auf Fachkräfte trifft, die ja, wenn die aus der Basissozialarbeit kommen, eigentlich ein hohes Maß an systemtheoretischem Verständnis mitbringen.
Ja, genau.
Das heißt, die Sozialarbeiter im Kontakt mit Klienten weiß ich kann dem nicht meine Lösung aufdrücken, sondern ich arbeite mit zirkulären Fragen, mit paradoxen Interventionen, um irgendwie dieses lebende System dazu zu befähigen, dass es selbst seine Lösung findet. So, das heißt, wir haben da eigentlich ein solides Fundament an systemtheoretischem Denken und auch an einem, sagen wir mal, reflektierten Verständnis hinsichtlich der Möglichkeit zur Steuerung von Leben und System. Und dann passiert aber das, was du gerade skizziert hast. Wenn es also in der Karriereleiter nach oben geht, dann trifft dieses Grundverständnis auf Erwartungen, die aber genau das Gegenteil von mir erwarten. Also die von mir erwarten, hab den Laden im Griff. Und deswegen verpuffen bisweilen diese Grundelemente des systemischen Denkens und oben angekommen in der Organisationsspitze. Und das merken wir halt häufig auch in unseren Kursen hier in Münster, treffen dann die Fachkräfte auf ein Umfeld, was halt mit diesem systemtheoretischen Denken nicht viel anfangen kann. Und es hilft einem ja auch nichts. Also wenn ich jetzt die Geschäftsführung übernommen habe und habe dann meine erste Sitzung mit einem Aufsichtsrat und erkläre denen, ich bin hier für ein autopoetisches, operational geschlossenes System verantwortlich, dann ist das möglicherweise nicht der richtige Rahmen. Genau, ganz genau.
Ich meine, finde ich hochgradig spannend, was du sagst. Ich meine, da kommen wir ein bisschen von diesem Weiterbildungsbereich weg, wenn man sich diese in Anführungsstrichen neuen Organisationsformen anguckt, die ja gar nicht oftmals so neu sind, wie sie dann irgendwie postuliert werden. Die basieren ja nun mal ganz viel auf diesen systemtheoretischen Überlegungen, systemischen Management-Handeln, was da dahinter steht auch, womit sich dann solche Ansätze natürlich auch entsprechend schwer tun, weil sie, sagen wir mal, es schwer haben, anzudocken an die anderen Systeme, die sozusagen außenrum sind. Eben, du hast es gesagt, irgendwie der Aufsichtsrat oder auch das Rechtssystem oder die Bürokratie oder. Ja, also wo dann die Grenze da drin ist, um diese, sagen wir mal, eher selbstorganisierten, autopoietischen Systeme sozusagen an den Start zu bringen oder leben zu lassen.
Mhm. Genau, ganz genau. Also und dann sind halt, ist halt das zu beobachten, was immer zu beobachten ist, wenn es dazu kommt, dass Systeme mit Neuigkeiten sich abarbeiten und die strukturell gekoppelten anderen Systeme das begutachten, beobachten und möglicherweise nicht gutheißen. Es gibt halt Abwehrtendenzen, die entweder von außen auferlegt werden oder aus dem Inneren erzeugt werden. Und das sind dann Leitungskräfte. Und die erleben wir hier auch in den Kursen. Also wir haben es hier mit Kolleginnen und Kollegen bei uns in diesem Zertifikatskurs Systemisches Sozialmanagement zu tun, die alle in Leitungspositionen sind und die also einige von denen auch erstmalig sich mit Systemtheorie und Management auseinandersetzen. Und wir können das häufig beobachten, dass sie nach den ersten ein, zwei Modulen also wirklich fast euphorisch sind. Und dann kommt irgendwann so dieser Knick, weil dann fangen sie an, das, was sie auf einer Theorieebene gehört haben, auch in die Organisation herein zu kommunizieren. Und dann merkt man, wie schwer das ist, also so strukturell konservative, träge Systeme da irgendwie mit in Wallung zu bringen, sie mit in die Bewegung zu nehmen, Dinge zu initiieren. Und das sind schon dicke Bretter, die es da zu bohren gilt. Aber meine Hoffnung ist halt immer, dass wir zumindest einen theoretischen Rahmen dafür geben, der erklärt, warum das so schwierig ist. Und der dann den Leitungskräften bisweilen auch Hilfestellungen gibt, Dinge möglicherweise, die sie in der Vergangenheit immer so ausprobiert haben, anders auszuprobieren. Oder vielleicht auch gänzlich sein zu lassen.
Genau, vielleicht auch gar nichts zu machen dazu. Und ja. Ich meine, Ambiguitätstoleranz ist natürlich eine der wesentlichen Kompetenzen, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sozusagen mitbringen sollten, was sich dann darin widerschlägt. Ja, so.
Ganz genau.
Nochmal zurück wieder zum Weiterbildungsthema. Ich finde das andere natürlich hochgradig relevant und spannend, aber Weiterbildung, du hast dann über systemisches Weiterbildungsmanagement promoviert, deine Dissertation geschrieben dazu. Was ist dann darunter zu verstehen? Also auf der einen Seite verbindest du Weiterbildung mit Management, allein das ist ja schon das, was wir eben erläutert hatten, schon mal eine Herausforderung und das Ganze dann auch noch aus einer systemischen Perspektive betrachtet. Was lässt sich darunter verstehen?
Ja, also zum einen vielleicht die Erkenntnis, dass der Versuch, Weiterbildung zu managen, erstmal eine total paradoxe Anforderung ist. Weil wenn ich eine Leitungskraft bin und versuche, Weiterbildung zu managen, dann haben wir es ja häufig mit vielen unterschiedlichen lebenden Systemen zu tun, die sich alle nur sehr bedingt steuern lassen. Da ist zum einen also der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin von mir, der mich jetzt bittet, dass er an einer Weiterbildung teilnimmt. Zum Beispiel bei euch an der Hochschule oder bei uns an der Hochschule. So, und da kann ich jetzt also sagen, ja, das kannst du, das kannst du nicht. Ich kann ihn aber zum Beispiel nicht dazu zwingen. Es macht wenig Sinn aus einer systemtheoretischen Sicht, also Leute zur Weiterbildung zu schicken, wo sie nicht hinwollen. Damit fängt es schon mal an. Dann geht der oder diejenige also zu euch oder zu uns in die Hochschule und lernt dort. Und das Lernen findet statt in einem sozialen System, was erstmal völlig entkoppelt ist vom organisationalen Alltag. Das heißt, in solchen Seminargruppen bildet sich eine Eigenlogik. Das kennt jeder, der in einer Seminargruppe war. Irgendwann kennt man sich ganz gut. Und es entwickelt sich etwas, emergente Phänomene, die abgekoppelt vom organisationalen Alltag passieren. Das heißt, Lernen findet also in einem sozialen Umfeld statt, was erstmal entkoppelt ist vom organisationalen Alltag. Und das kann ich als Leitungskraft nicht steuern, weil ich gar keine Steuerungsmöglichkeiten in die Ferne habe. Und meine Erwartung ist aber dann innerhalb eines Weiterbildungsmanagements, dass das, was sich an diesem fremden Ort in einer fremden Welt ereignet hat, dass es im besten Falle gesichert und konserviert werden kann, damit es im organisationalen Alltag genauso anwendbar ist. Und da ist halt die nächste Paradoxie, weil das, was derjenige oder diejenige gelernt hat, ist ja nun erstmal nur in ihrem oder in seinem Kopf. Und das Anwenden findet halt in einem sozialen System statt, was an diesem kompletten Lernprozess überhaupt nicht beteiligt war. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen begutachten das natürlich sehr sorgfältig, was denn da der Kollege, der jetzt auf Fortbildung war, denn da so macht. Und wenn das nicht anschlussfähig erscheint an die Logik der Organisationseinheit, dann sind Teams wunderbar darin, das zu unterbinden, was da denn möglicherweise an Neuigkeit sich entfalten könnte. Das sind dann Sprüche, die kennen wir alle, ne? Wenn man dann in der Teamsitzung berichtet, ich habe da jetzt eine neue Methode kennengelernt und die Kollegen runzeln in die Stirn und sagen, ja, hör mal, das kannst du bei uns nicht umsetzen. Ne? Hm. Das haben wir schon immer anders gemacht. Dann weiß man eigentlich, in solchen Momenten ist quasi das Immunsystem des sozialen Systems aktiviert worden und ab dann wird es halt sehr schwierig werden. Und das ist so ein bisschen meine zentrale Annahme, wenn wir über Weiterbildungsmanagement sprechen, dann müssen wir eigentlich über Transfermanagement sprechen. Hm. Also ich glaube, es ist nicht das große Thema, dass wir die Herausforderung haben, dass Fachkräfte nicht gerne zu Weiterbildung gehen. Das machen sie gerne. Es ist, glaube ich, auch nicht das Thema, dass sie dort nicht lernen. Hm. Wenn das die richtigen Veranstaltungen sind, dann ist das, glaube ich, eine sehr lernwillige Zielgruppe auch, wenn man das so verallgemeinern darf. Aber die Anwendungen des Erlernten im organisationalen Alltag, da sind die dicken Probleme. Und alles, was wir an empirischen Daten haben dazu, da muss man immer sehr vorsichtig sein, weil Transfer ist eine super komplexe Variable, aber weist doch darauf hin, dass 70-80% von dem, was wir gelernt haben, überhaupt nicht im organisationalen Alltag ankommt. Mhm. Aber um das ein Stück weit zu verändern, braucht man, glaube ich, muss man es ein bisschen anders anpacken. Mhm.
Ja, das wäre dann die Frage. Also für mich ist im Hintergrund sozusagen aufgepoppt, wir brauchen Learning on the Job auch im Kontext der sozialen Arbeit, was es ja, sagen wir mal, jedenfalls von dem, was ich überschauen kann, erstmal kaum gibt. Das ist also, wie auch immer man das dann neu gestaltet, digital mit Weiterbildungs-Nuggets oder sowas, kurzen Einheiten, die man zwischendurch oder so, oder wie wäre deine Vorstellung von Angeboten, die man darauf zuschneiden muss, um einfachen Transfer zu gewährleisten?
Ja, also wir versuchen das tatsächlich hier bei uns in der Fachhochschule Münster, und das ist ja immer das Reizvolle an unserer Arbeit, irgendwie Theorie und Praxis zu verbinden. Mhm. Wir versuchen das ganz konkret umzusetzen. Wir haben mehrere Zertifikatskurse, die wir von Beginn an transferorientiert ausgerichtet haben. Das heißt, unser Weiterbildungsverständnis ist erstmal auf der Zeitdimension erweitert. Also Weiterbildung findet nicht nur statt, wenn die Teilnehmer hier vor Ort sind, sondern das fängt damit an, wenn die sich angemeldet haben, kriegen die ersten Pakete zugeschickt. Die müssen also vorarbeiten, das heißt, in ihren Organisationen auch schon sich mit den Themen auseinandersetzen und natürlich auch nacharbeiten. So, das ist jetzt keine große Hexerei, das ist also das eine. Das andere ist aber, und das ist viel wichtiger, wir brauchen, also das ist unsere Überzeugung, wir brauchen verstärkte Transferanker in den Einrichtungen. Das heißt, wir haben mehrere Hochschulzertifikatskurse, bei denen, wir arbeiten jetzt nicht mit Zwang, aber bei denen empfehlen wir dringend, dass die Weiterbildungsteilnehmenden uns sogenannte Transferpaten benennen müssen. Mhm. Das heißt also, um einen Kurs zu benennen, der nennt sich etwas sperrig, sozialpsychiatrische Fachkraft in der Arbeit mit Familien. Da geht es um Fachkräfte, die insbesondere in der aufsuchenden Familienhilfe unterwegs sind. Und dort auch Familien treffen, die verstärkt mit psychischen, also über die Eltern verstärkt mit psychischen Krankheiten herausgefordert sind. So, und die Frage ist, wie können zum Beispiel SPFHs mit solchen Eltern also arbeiten, die psychisch krank sind? Und diesen Kurs haben wir entwickelt und von Beginn an transferorientiert entwickelt. Das bedeutet, dass alle Fachkräfte, die sich anmelden, zu Beginn einen Transferpaten benennen müssen oder eine Transferpatin. Und das sollte eine Leitungskraft sein. Und diese Transferpaten laden wir dann mit ein zum Start der Weiterbildung hier nach Münster. Die kommen einen halben Tag zu uns. Und das, was wir dann mit denen machen, ist als erstes erstmal den Zahn zu ziehen, dass gelingender Transfer wahrscheinlich ist. Also die gehen hier nachher raus und sind ziemlich fest der Überzeugung, dass gelingender Transfer unwahrscheinlich ist. Also das versuche ich dann immer so ein bisschen Theorie angereichert, denen auch zu erklären, warum dem so ist. Und gleichzeitig natürlich sie aber nicht mit dieser Botschaft nach Hause fahren zu lassen, sondern Ideen mitzugeben, wo sie anpacken. Und auch da ist es keine Hexerei. Es braucht halt regelmäßige Anlässe innerhalb der Organisationen, innerhalb derer die Inhalte der Weiterbildung zum Thema der Kommunikation werden. Das heißt also Reflexionsgespräche nach jedem Modul mit der Leitungskraft und Leitungskraft deswegen, weil Leitungskraft qua Struktur mit Macht ausgestattet sind und mögliche Strukturen in den Organisationen auch anpassen können, damit das Erlernte im organisationalen Alltag Anwendung findet. Und diesen Prozess begleiten wir sehr eng. Das heißt, die Transferpaten werden also mit entsprechenden von angefangen Gesprächsleitfaden bis hin zu Dateien, die wir denen im Nachgang zu den Modulen zuschicken. Und wir laden sie am Ende der Veranstaltung nochmal ein und werten dann mit den Transferpaten das Ganze zusammen aus. Das hört sich unglaublich aufwendig an, ist es auch. Und das hört sich auch danach an, dass das eigentlich gar keiner macht in der Praxis, aber das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Überall, wo wir das Modell vorstellen, dauert das 2 oder 3 Minuten, bis die Leitungskräfte sagen, klar, das macht totalen Sinn, dass wir da stärker reingehen. Und wir können mittlerweile wirklich aus einigen Kursen wunderbar Dinge ableiten, die wir vorher nie für möglich gehalten haben, dass also Impulse aus den Weiterbildungen wirklich zu Organisationsentwicklungsprozessen beigetragen haben. Dass also gesehen wurde, wenn wir das ernst meinen, dann müssen wir jetzt mal an die Strukturen ran, dann müssen wir an die Routinen ran. Und das ist ja so ein bisschen unsere Hoffnung. Wir müssen also Leitungskräfte damit reinholen. Wir müssen Weiterbildung ein Stück weit neu denken. Und das ist so ein ganz praktisches Beispiel, wie wir versuchen, also stärker transferorientiert das Ganze auszurichten.
Das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass, also wenn wir sozusagen an den Anfang zurückkommen von dem, was wir gesagt haben, die Überlegung, viele Mitarbeiter oder viele Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in unserem Kontext sind intrinsisch motiviert und machen aus unterschiedlichen, sagen wir mal, intrinsischen Motivationen heraus eben eine Weiterbildung, um sich weiterzuentwickeln, um aus der Organisation rauszukommen, neue Perspektiven zu machen und so weiter. Würde es bedeuten, dann sozusagen zwei Arten von Weiterbildungen anzubieten? Also auf der einen Seite Weiterbildungen für individuelle Weiterentwicklung und auf der anderen Seite Weiterbildungen, die dann transferorientiert in Absprache, eigentlich ja nur in Absprache und in direkter Kommunikation mit der jeweiligen Einrichtung funktionieren? Also müsste also man da trennen?
Es wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu radikal gedacht, weil die Dinge sich analytisch zwar auseinanderhalten lassen, aber in der Praxis ja zusammenfallen. Mhm. Und im besten Fall würde ich ja immer sagen, hat eine Weiterbildung in Organisationen der sozialen Arbeit dann ein gutes Fundament, wenn die beiden Dinge aufeinandertreffen. Das heißt, wenn die Organisation sagt, ja, wir haben hier einen Bedarf und der trifft auf ein subjektives Bedürfnis beim Weiterbildungsteilnehmenden. Mhm. Und das ist, finde ich, das auch, was vor jeder Weiterbildung eigentlich zum Gegenstand der Kommunikation werden muss zwischen Leitungskraft und Mitarbeitenden. Worum geht's eigentlich? Was ist dein Ziel? Was ist unser Ziel? Mir geht's jetzt nicht darum, möglichst smarte Ziele vorher zu formulieren, aber doch mal in den gemeinsamen Austausch zu gehen und einen kleinen Diskurs darüber zu führen, was sind denn unsere beidseitigen Erwartungen an diese Weiterbildung? Und die möglicherweise zumindest mal stichwortartig auch irgendwo festzuhalten, um ein bisschen stärker auszuloten, worum geht's denn hier? Ich habe selbst als Leitungskraft in Organisationen der sozialen Arbeit gearbeitet und es gab Situationen, in denen habe ich Mitarbeitenden Weiterbildung ermöglicht, weil beiden Seiten klar war, dass sie oder er diese Zeit als Auszeit brauchte. Das war im Grunde genommen eine Kompensation für Urlaub. Aber das war mir klar. Und in dem Moment kann ich diese Entscheidung dann auch treffen als Leitungskraft. Dieser Diskurs muss nun mal vorher geführt werden. Und wenn man sich die Praxis anguckt, dann sieht es doch häufig so aus, dass Leitungskräfte da eher in der Rolle des Verwalters sind, der genehmigt oder halt nicht genehmigt, sondern verweigert. Und dieser Diskurs dazu halt entweder gar nicht stattfindet oder nur sehr verkürzt stattfindet. Und angesichts von knappen Kassen, angesichts der Tatsache, dass, wenn jemand auf Fort- oder Weiterbildung ist, zu der Zeit halt nicht in der Organisation sein kann und andere die Arbeit übernehmen müssen, passt das eigentlich nicht. Und damit sind wir wieder bei dem, mit dem du auch erst eingestiegen bist. Also eigentlich liegt es auf der Hand, dass wir das Thema Personal und auch Fort- und Weiterbildung in Organisationen der sozialen Arbeit ernster nehmen müssen. Mhm. Aber da sind wir nach wie vor, glaube ich, noch in den Anfängen.
Vielleicht zum Abschluss oder mit Blick auf die Uhr auch so auf die Zielgerade einzubiegen. Auf der einen Seite stellt sich für mich dann die Frage, wie entwickelt man sozusagen Weiterbildung? Das wird für mich den Rückschluss geben, eigentlich nur in direkter in möglichst enger Zusammenarbeit, zumindest mit den Einrichtungen, ja, also Einrichtungsleitungen, um tatsächlich deren Bedarfe in den Blick zu nehmen und sich daran auch zu orientieren. Und dann die Frage natürlich, was sind aus deiner Perspektive sagen wir mal, zukunftsfähige Weiterbildungskonzepte, ohne dass ich da natürlich für die Katholische Hochschule in Freiburg was von euch klauen will.
Ja. Also ich glaube, zum einen ist es so, wie du es sagst, ne? Also wir müssen eng an den Bedarfen der Praxis orientiert arbeiten. Also, und auch da müssen wir im Grunde genommen zwei Dinge gleichzeitig machen. Einerseits immer wieder mit dem Ohr in der Praxis sein und hören, was braucht die Praxis denn eigentlich? Und auf der anderen Seite diesen Vorteil nutzen, dass wir im Wissenschaftssystem arbeiten. Und möglicherweise auch, bevor der Bedarf konkret in der Praxis aufploppt, hier schon Übersetzungsarbeit leisten. Das heißt also, was haben wir denn an wissenschaftlichen neuen Erkenntnissen und die mal vom hohen Ross der Wissenschaftlichkeit auf die konkrete Arbeit von Sozialarbeitern runterzubrechen und frühzeitig da reinzugehen. Also da wirklich einfach schnell zu sein. Und ich glaube, das zeichnet einige Hochschulen im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung auch aus, dass sie das hinbekommen, wirklich solche sich abzeichnenden Trends frühzeitig halt aufzunehmen. Es gibt aber auch wunderbare Beispiele dafür, wie wir das verschlafen. Und ich finde, da ist das Thema Digitalisierung Paradebeispiel, da sind wir auch nicht gut aufgestellt.
Darf ich noch einmal ganz kurz einhaken, bevor ich dann sozusagen auch das Thema Digitalisierung nochmal aufgreifen würde? Aber würde an Hochschulen zumindest bedeuten, dass die Rolle der Professorinnen und Professoren für wissenschaftliche Weiterbildung auch eine besondere sein müsste, wo sie sagen, okay, meine theoretischen Erkenntnisse, die ich erarbeite, wir haben ein bisschen ein Problem mit dem Mittelbau, den es an Fachhochschulen leider so in dieser Art und Weise nicht gibt. Also sind schon die hauptamtlichen Lehrenden sozusagen gefragt, um das zu übersetzen in dann, so wie du sagst, zukunftsorientierte Weiterbildungskonzepte, was nicht ganz so einfach ist an Hochschulen, oder?
Absolut, ja, absolut. Also das ist ja so ein Dauerthema an den Hochschulen auch, überhaupt die Professoren und Professoren dafür zu gewinnen, sich für die wissenschaftliche Weiterbildung zu begeistern. Weil da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist schon natürlich, also ich biete seit vielen Jahren Weiterbildung für Fachkräfte der sozialen Arbeit an. Und das ist ein Riesenunterschied, ob ich vor mir junge Studierende habe, wo es eine große Wissens- und Erfahrungsdiskrepanz gibt zwischen mir und den Studierenden. Oder ob ich erfahrene Leitungskräfte vor mir sitzen habe, die all das, was ich denn meine, auf Theoriebasis irgendwie kommunizieren zu können, sehr schnell mit der Praxis spiegeln und auch in Frage stellen. Das heißt, das ist schon ein durchaus herausforderndes Setting. Wir versuchen halt, die Kolleginnen und Kollegen darüber zu gewinnen, dass wir möglichst viel Unterstützung anbieten, um diesen Prozess einzustielen, also angefangen von didaktischer Beratung, aber auch über die Möglichkeit, einfach darüber in Kontakt zur Praxis zu kommen. Und darüber kriegt man dann doch viele, die einfach auch Lust haben auf Praxis. Und trotzdem, es bleibt irgendwie eine Mammutaufgabe, immer wieder dafür zu werben und die Kolleginnen und Kollegen halt dafür zu gewinnen, dass sie sich in diesen
in diese
Höhle des Löwen
war. Genau. Ja, ich meine, das kommt dazu, die hochschulischen Anreizsysteme sind nicht zwingend auf wissenschaftliche Weiterbildung ausgelegt. Also reich werden kann man damit nicht und irgendwie wissenschaftliche Meriten erlangen ist auch schwierig. Ja, so, also muss man das wirklich auch da wieder intrinsisch motiviert machen. Danke dafür. Kurz zum Thema Digitalisierung und dann ist auch die Zielgerade erreicht. Also nicht nur zum Thema Digitalisierung, sondern eher die Frage, wie gelingt es denn an den aktuellen Bedarfen sozusagen dran zu sein, enger Kontakt mit der Praxis, Blick nach außen wahrscheinlich, oder wo würdest du noch Ansatzpunkte sehen?
Ja, also zum Thema Digitalisierung meinst du jetzt?
Ja, sagen wir mal, Digitalisierung ist für mich immer ein Thema. Das ist gar nicht irgendwie das große Thema, sondern es ist eher so eine Entwicklung wie verschiedene andere Entwicklungen, die wir haben auch. Also wir haben das Thema demografischer Wandel, wo man mindestens genauso drauf gucken muss. Gesellschaftliche Veränderungen in unterschiedlichen Bereichen, die damit reinspielen. Das Thema Digitalisierung ist für mich ein Werkzeug, was wir definitiv nutzen müssen. Und wir müssen uns damit beschäftigen, tun das oftmals nicht. Auch für die Weiterbildung dann wieder runtergebrochen, auch die Art und Weise, wie wir Weiterbildung anbieten, ist auch so eine Frage. Ja, also in unterschiedlichen Bereichen, aber ich würde Digitalisierung nicht überhöhen in dem ganzen Kontext.
Ja. Ja, genau, also das würde ich auch nicht machen wollen. Und gleichwohl zeigt uns die Corona-Krise ja gerade, dass sich die Art und Weise, wie wir soziale Arbeit an vorderster Front umsetzen, also auch verändert hat. Wir merken, dass Dinge möglich sind, die wir vorher überhaupt nicht für möglich gehalten hätten. Und das, was wir also im Feld der sozialen Arbeit beobachten können, können wir auch für die Anbieter von wissenschaftlicher Weiterbildung beobachten. Mhm. Also auch wir machen die Erfahrung gerade, dass wir Online-Weiterbildungen zu Themen anbieten können, von denen wir das vorher nicht vermutet hätten. Und wenn ich das jetzt also auf die Frage mit Blick auf die Entwicklung der wissenschaftlichen Weiterbildung an den Hochschulen versuche eng zu ziehen, dann glaube ich, das Modell der Zukunft werden also hybride Weiterbildungsformate sein, die also einerseits, und das ist für mich unumgänglich, in Präsenz arbeiten. Also ich glaube, dass wir wirklich viele Themenfelder kaum ausschließlich digital bearbeiten können. Aber es wird, und das ist dann der hybride Charakter, es wird eine Durchmischung geben von überwiegend Präsenzanteilen, aber auch solchen Anteilen, die wir möglicherweise über Zoom oder andere Online-Konferenzsysteme vermitteln können oder in Form von Videos oder Ähnlichem zur Verfügung stellen können. Also ich glaube, dass sich da sowohl mit Blick auf die operative Arbeit in Einrichtungen der sozialen Arbeit als auch mit Blick auf die Frage, wie bieten eigentlich Anbieter von wissenschaftlicher Weiterbildung oder wie bestellen die ihr Feld, wird es Dinge geben, die auch nach der Corona-Krise, wann immer sie auch beendet ist, verändert bleiben werden. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, in welche Richtung sich das, mit welchem Tempo weiterentwickeln wird.
Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir bleiben gespannt darauf, wo es sich hin entwickelt. Lieber Stefan, danke für deinen Einblick. Vielleicht sprechen wir dann in 2 Jahren nochmal, wo sich das Feld weiterhin entwickelt hat. Danke dir.
Sehr gerne.
Nach Münster.
Prima. Vielen Dank, Henrik.
das war schon wieder die Folge zum Thema Weiterbildung in der sozialen Arbeit, systemische Weiterbildung und sagen wir mal systemisches Weiterbildungsmanagement mit Stefan Geßmann. An dieser Stelle zum einen nochmal mein ganz herzlicher Dank an Stefan Geßmann, an dich für deine Zeit, die du dir genommen hast und natürlich an euch für eure Zeit, die ihr fürs Hören euch genommen habt. Freut mich. Und jetzt an dieser Stelle dann nur nochmal der ganz kleine Hinweis darauf. In den Shownotes gibt es den Link zur Unterstützung des Podcasts, falls ihr den Podcast unterstützen wollt. Und genau, ich bin gespannt, welche Folge als nächstes dann kommt. Jetzt vorher muss ich erstmal eine Runde Rasen mähen. Dabei wünsche ich euch auch ganz viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.